Ich lese uns das Gleichnis vor vom grossen Festessen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Und ich lese es aus der berndeutschen Bibel. Jesus war gerade bei einem hohen Gelehrten daheim. Er wurde eingeladen. Wir können hier sagen, bei einem reichen Bibelkenner, bei einem vornehmen Jod, ist er am Tisch gesessen zum Essen. Und während dem Essen sind sie über das Einladen miteinander zu reden gekommen. Wer das man einlädt, was das bedeutet. Und in diesem Zusammenhang erzählt Jesus von einem grossen Festessen, wo jeder Mensch eingeladen sei. Lukas 14, die Verse 16 bis 23. Jesus hat gesagt, ein Mann hat einen Haufen Gäste zu einem grossen Festessen am Abend eingeladen. Am Abend von diesem Fest hat er seine Diener geschickt, für den Eingeladenen zu sagen, kommt, es ist alles zu Weg. Aber jetzt haben sich auf das Mal alle entschuldigen. Der Erste hat ihm gesagt, Udo, ich habe gerade einen Acher gekauft. Ich muss nicht gewiss jetzt gerade anschauen. Bis so gut, nimm es nicht übel. Ein anderer hat gesagt, do, ich habe gerade 5 Paar Ochsen gekauft. Ich bin gerade auf dem Weg, für sie zu schauen. Bis so gut, nimm es nicht übel. Und wieder ein anderer hat gesagt, schau, kannst du mir gratulieren, ich habe gerade geheiratet. Ja, yeah, ich kann darum jetzt nicht kommen. Der Diener ist zurückgekommen und hat seinem Herr das ausgerichtet. Da ist der Herr taub geworden und hat zu seinem Diener gesagt, geh geschwind raus, auf die Plätze und in die Gassen der Stadt. Führ die Armen, die Blinden, die Lahmen hierher. Der Diener hat gesagt, Herr, schau, ich habe gemacht, was du befohlen hast, aber es hat gäng noch fürige Plätze. Da sagt der Herr zum Diener, jetzt gang raus auf die Landstrasse und den Heg nach und heb ihn an, sie sollen herkommen, für das mein Stube voll wird. Soweit also der Bibeltext aus dem Lukas 14. Jesus erzählt in diesem Gleichnis von Gott, dem Vater, der sagt, kommt, seid eingeladen in mein Reich, in meine Familie. Und ich will euch ewiges Leben im kommenden Friedensreich schenken. Nach dem Tod soll es für euch nicht fertig sein. Die vornehmen Juden, die jetzt hier an diesem Tisch mit Jesus gesessen sind, haben verstanden, dass Jesus von Gott, dem Vater, redet. Ihnen ist sicher in dem Moment die Stelle aus dem Jesaja 25, Vers 6 in Sinn gekommen, wo bereits im Alten Testament von dem grossen Festmahl die Rede ist, wo Gott alle dazu einlädt. Ja, am Abend vom Fest wird der Knecht nochmal ausgesendet. Er soll sagen, heute Abend ist es soweit. Ja, wieso nochmal? Ja, nach orientalischer Sitte hat man immer eine erste Einladung rausgelassen. Eine ganze Zeit vorher schon. Und dann kommt eine zweite als Erinnerung. Und zwar nachdem man alles parat hat. Wenn die Tische parat sind, das Essen ist gekocht, alles ist da, dann kommt die zweite Einladung. Kommt! Jetzt ist alles parat. Die erste Einladung von Gott haben die Menschen bereits durch das Alte Testament bekommen. Jetzt kommt Jesus mit der zweiten Einladung. Denn jetzt ist wirklich alles parat. Wie? Jesus will sich selber hergeben, um den Menschen den Himmel zu öffnen. Von dem redet schon der David. Im Psalm 23, wo er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch. Und mit dem, was Jesus mit seinem Tod oder Auferstehung vollbracht hat, ist jetzt alles bereit, dass die Menschen dürfen zu Gott gehören. Gott lädt ein. Die Eingeladenen dürfen kommen, ohne dass sie es sich verdient hätten oder besonders geleistet hätten. Denn Jesus hat für uns geleistet. Es ist alles parat. Aber der ausgesendete Bote, und in diesem Gleichnis sind das als erstes Propheten von Gott gewesen, die von dieser Einladung haben geredet. Und jetzt ist es natürlich Jesus selber. Der Bote macht merkwürdige Erfahrungen mit den Eingeladenen. Einer nach dem anderen sagt ab. Sie wollen sich entschuldigen, aber mit fadenscheinigen Ausreden. Und für den Bote wird dabei klar, sie könnten schon kommen. Sie haben ja die erste Einladung schon vernommen und haben sogar zugesagt. Aber jetzt, wo alles parat ist, jetzt, wo es so weit ist, schlösse ich die Einladung aus. Damit sie im Gleichnis als erstes die vornehmen und gebildeten Judengemeinde waren. Ja, die erste Einladung aus dem Alten Testament haben sie angenommen. Aber jetzt, wo der Sohn Gottes, wo Jesus für sie alles parat macht, lehnen sie ab. Jesus ist nicht so, wie sie sich den Messias vorgestellt haben. Das macht Gott nicht nur traurig, wir lesen sogar, er wird zornig. Er sieht, wie ein grosser Teil von seinem Volk das ablehnt. Er wird vor den Kopf gestossen, weil die erste Einladung haben sie angenommen. Und jetzt muss er erleben, wie sie andere Sachen und Personen ihm vorziehen. Jesus selber sagt im gleichen Kapitel, Lukas 14, auch zu uns heute, wir sollen achtsam sein, dass nichts und niemand uns wichtiger sei als die Einladung ins Himmelreich. Gell, so vieles kann uns davon abhalten. Es kann auch ein Ehepartner, eine Ehepartnerin sein, wo mit dem Wort Gottes und dieser Einladung nichts oder nicht viel anfangen kann, wo ich es zurückhalten könnte. Kinder, Familie, wo ich es auf Trab halte. Und damit vergessen wir ganz, dass da ein Gott ist, der mit uns durch den Alltag geht und uns einlädt. Es kann auch ein Stolz sein, der in dir drinnen sagt, du brauchst den Jesus nicht. Du findest selber im Himmel, du brauchst seine Erlösung nicht. Jetzt aber, Gott geht nicht auf. Und das ist mir ganz wichtig, um das Gleichnis zu verstehen. Von Anfang an waren alle eingeladen von seinem Volk. Nicht nur die Vornehmen oder die Gebildeten. Sie waren alle zusammen angesprochen. Aber das Erinnern, jetzt ist alles parat, das ist zuerst zu den Schriftgelehrten zum Beispiel. Jetzt aber sagt Gott zum Knecht, jetzt bring die Erinnerung auch zu denen von meinem Volk, die nicht so beachtet werden, die in der Gesellschaft nicht so als wichtig angeschaut sind, die nicht vornehm sind, wo es ihnen nicht so ring geht im Leben. Aber danach, wo auch sie die Einladung angenommen haben, ist immer noch Platz. Ja, was für ein riesiges Haus muss das sein? Was für ein riesiger Himmel muss das sein? Und schließlich, so lesen wir, geht die Einladung über das Volk Israel raus. Alle Völker sollen davon hören, dass sie eingeladen sind. Dass es da einen Gott gibt, was er geschaffen hat und aus Liebe für sie alles da hat und dabei sein eigenes Leben nicht verschont hat. Das ist das, was wir im Neuen Testament lesen, unter anderem in der Apostelgeschichte. Wir lesen, wie diese Botschaft nachher über die Landesgrenzen raus ist, als erstes natürlich zu den Nachbarsvölkern von Israel. Und jetzt hat es dort eben ein Problem gegeben. Nach orientalischer Sitte und ich glaube, es ist heute in vielen Völkern noch so, kann man eine erste Einladung nicht einfach so annehmen. Das wäre unfreundlich. Wir müssen zuerst mal ablehnen. Also das heisst, wenn jetzt so eine Einladung kommt, muss man zuerst sagen, nein, nein, danke vielmals, sie ist lieb, aber nein. Vielleicht in Hoffnung, sie wird dann nochmal und nochmal ausgesprochen. Aber zuerst muss man es ablehnen. Und darum hat Gott zu seinem Knecht gesagt, heb ihn an, sie sollen kommen. Das soll heissen, gib dir besonders Mühe, sie zu überzeugen, dass sie wirklich erwartet werden und dürfen kommen. Tu es versichern, gib nicht auf. Und jetzt ist eben interessant, dass in der mittelalterlichen latinischen Bibel der Ausdruck steht, compelle intrare. Und später hat man das im Deutschen übersetzt, nötige sie hereinzukommen. Und das haben später viele Christen ein bisschen falsch interpretiert. Sie haben oft ohne Liebe Menschen auf der ganzen Welt probiert zu zwingen, diese Einladung anzunehmen. Nötige sie. Aber in der Bibel, in dieser Botschaft, lesen wir gar nichts von einem Zwang. Das hat nichts mit dem zu tun. Vielmehr können wir aus diesem Gleichnis herauslesen, dass sich jeder Mensch selber frei entscheiden kann für oder gegen diese Einladung. Ja, sogar muss selber entscheiden. Es kann es niemand anders für dich machen. Wer diese Einladung ablehnt, wird aber selber mal auch vor Gott stehen. Es ist laut Bibel so, dass die Einladung zu Lebzeiten muss angenommen werden. Und wer die Einladung hört und versteht und bewusst ablehnt, wird mal unter dem Gericht von Gott stehen. Gell, wir haben einen heiligen Gott. Er muss und wird richten. Er wird zu seinem Wort stehen. Wer seine persönliche Schuld, jedes böse Wort und jede böse Tat nicht durch Jesus lässt in die Ordnung bringen, der muss von Gott mal gerichtet werden. Gott kann als heiliger Gott das Böse am Schluss nicht lassen. Aber das Gleichnis ist auch ein grosser Trost. Der Grossner, das war ein bekannter Bibelkenner, hat mal dazu geschrieben, wer jetzt noch am Wehrweisen sei, oder vielleicht sogar traurig wird, weil er oder sie merkt, dass er die Einladung noch nicht hätte annehmen können. Verzage nicht, denn es ist für alle, die den Ruf annehmen, noch Platz übrig im grossen Hause des Vaters. Vielleicht gibt es auch unter uns heute Morgen Leute, die merken, ich habe das noch gar nie so bewusst angenommen, die Einladung. Oder ich weiß noch gar nicht so recht, was es beinhaltet. Seid ermutigt, bleibt dran. Ihr dürft auch zu mir kommen nach dem Gottesdienst oder wenn auch immer, kommt anklopfen. Und wenn jetzt jemand sagt heute Morgen, ich möchte einen Schritt machen, es ist eben nicht schwierig. Es ist ähnlich, wie der Halsi hat gesagt, das kostet mich nichts. Es ist ein einfaches Gebet. Grosser Gott, danke, dass du mich geschaffen hast. Du siehst, ich kann nicht immer fehlerfrei durchs Leben. Ich brauche deine Vergebung. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, der mich versöhnen mit dir. Und ich nehme die Tat von Jesus am Kreuz ganz persönlich für mich an. Ich möchte zu dir gehören. Danke, dass du mich gehört hast. Amen. So einfach ist das. Jetzt gibt es im Kirchengesangbuch ein Lied. Und das heisst, komm, sag es allen weiter. Das redet von dieser Einladung und vom Bote sein. Es ist das 323, die Strophe 1 bis 3. Und wir stehen doch gleich dazu auf. Thank you. Nachdem wir jetzt im ersten Teil über Gottes Einladung an uns haben nachgedacht, wenn wir jetzt im zweiten Teil darüber nachdenken, wie wir selber Boten sein können, um die Einladung von Gott weiterzugeben. Wir haben schon gehört von dem latinischen Ausdruck «compelle intrare», «nötige sein». Und so hat für viele, viele Leute der Begriff «Mission» einen negativen Nachgeschmack bekommen. Willst du jemanden missionieren? Sprich, willst du mich nötigen, zwingen, überreden? Jetzt wissen wir aber auch aus dem Lukas 14, dass damit etwas anderes gemeint ist. Etwas Wunderbares, das nichts mit Zwang zu tun hat. Wir wollen jetzt in einem zweiten Teil darüber nachdenken, wie kannst du eine Vision entwickeln, davon, wie du selber kannst auf eine gute, ansteckende Art die Einladung weitergeben. Schließlich gilt der Aufruf von Jesus immer noch, wo er ausgesprochen hat, Matthäus 28. Er hat gesagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heisst, Gott hat mich, hat Jesus Christus eingesetzt als König über allen Königen. Niemand wird ein Mal an Jesus vorbeikommen. Aber alle sind eingeladen, zu seinem Königreich zu gehören. Und dann sagt er weiter, drum geht her und lehrt alle Völker. Und wenn sie es annehmen, taufen sie auf den Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und dann helfen sie zu verstehen, lehren sie, das alles zu halten, was ich gesagt habe. Und schließlich kommt die Ermutigung und der Trost an alle Boten. Siehe, ich bin bei euch. Ihr müsst es nicht alleine vollbringen. Alle Tage, jeden Tag, bis an der Weltende. Der Josua hat alias Hausi Leutenegger uns ja schon ein bisschen darauf aufgelöpft, dass wir auch im Alltag durch kleine Gesten, durch kleine Taten ein Zeugnis für unseren Gott sein können und es uns gar nicht so viel abverlangen muss. Der John, der Josua, die Cornelia haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sie in ihrem Leben oder Alltag probieren, Bote zu sein oder was uns könnte helfen, dass wir eine Vision dafür bekommen. Wir hören jetzt als nächstes ein Interview mit dem John und dem Josua als Bote in Hollywood.
John, viele kennen dich als Mann von Sarah von Schuckmann. Aber viele kennen dich vielleicht noch nicht ganz so. Du warst im Ausland. Sag uns doch geschwind, wo bist du und wie lange?
Cool. Hallo zusammen. Das stimmt, viele Leute kennen mich. Aber ich glaube, ich habe es mir so ein bisschen überlegt, die meisten Leute, auch die, die ich kenne, über dieses haben wir wahrscheinlich noch nicht geredet. Also freue ich mich, dass ich hier ein bisschen erzählen kann. Ich bin die letzten 20 Jahre oder 17 Jahre, um genau zu sein, in Kalifornien gewesen, in Los Angeles. Und wie ihr vielleicht wisst, sehr warm, immer Sonne, vielleicht 10 Tage im Jahr Regen. Viel Verkehr, schön dreckig und laut, also sehr ähnlich wie hier in Wimmis, plus minus.
Was hast du geschafft in Los Angeles?
Ja. Also in L.A. habe ich angefangen als Schauspieler. Ich habe 6 Jahre geschauspielert und habe dann angefangen zu merken, dass ich andauernd als deutscher Schauspieler gecastet werde und immer wieder die genau gleichen Rollen machen musste. Und habe angefangen, meine eigenen Projekte dementsprechend zu produzieren, damit ich dann auch ein bisschen mehr schauspielern kann in gewissen Rollen, die ich auch machen wollte, nicht immer die genau gleiche, der deutsche Schauspieler, wie lustig. Und habe dann die letzten so 10 Jahre in L.A. habe ich dann selber produziert, koordiniert, budgetiert, all das Zeug. Das habe ich ja so in L.A. gemacht.
Du hast in der Entertainment-Branche gearbeitet, eben als Schauspieler und Produzent. Gibt es dort überhaupt die Möglichkeit, dass du eine gewisse Mission hast können machen? Also gibt es ein Missionsfeld?
Ja, es gibt ein Missionsfeld in Hollywood. Also ich denke, Mission gibt es halt überall, ob wir jetzt bei der Landi arbeiten oder ob wir in Hollywood arbeiten. Als Schauspieler und als Produzent hast du verschiedene Möglichkeiten, so wie du auch eben hier verschiedene Möglichkeiten hast. Einer der Ideen oder einer der Wege, das zu machen, ist, dass man zum Beispiel sagt, ich produziere oder ich schauspielere nur in christlichen Filmen. Kann man machen. Ist eine Missionstätigkeit in dem Sinne. Ich persönlich habe das nicht so machen wollen, weil ich immer der Meinung bin, dass christliche Filme werden normalerweise bei Christen angeguckt. Also Nichtgläubige schauen generell nicht christliche Filme. Also muss ich nicht wirklich Nicht-Christen also ich muss eben nicht Christen, also Christen, nicht Nicht-Christen, vom Glauben erzählen, weil die sind ja schon gläubig. Also ja, für mich einer der größten Wege ist, dass man nicht unbedingt den Film an und für sich so kreiert, dass er gläubig ist, sondern dass man die Möglichkeit hat, mit Leuten über den Glauben zu reden, wenn man am Film arbeitet. Normalerweise, ob Schauspieler oder Produzent, arbeitet man mehrere Monate am Projekt. Also hat man die Möglichkeit, die Leute auch kennenzulernen. Und vor allem, wenn es Schauspieler sind, Berühmtheiten oder auch Produzenten, die wirklich große Kinofilme machen, weil man so lange mit ihnen arbeitet, lernt man sie kennen und dann hat man die Möglichkeit, mit denen über den Glauben zu reden. Weil normalerweise, nehmen wir mal einen großen, berühmten Schauspieler, die haben generell nicht Zeit, in die Kirche zu gehen oder sie nehmen sich nicht die Zeit und sie generell wollen nichts vom Glauben wissen. Aber wenn du mit ihnen befreundet bist und mit ihnen arbeitest, dann gibt es oder ergibt sich die Möglichkeit, viel öfters mit ihnen über den Glauben zu reden.
Dann hast du eben bewusst die Branche gewählt, für die du ein Zeugnis sein
können. Ich war zu der Zeit, ich war eigentlich in Spanien und habe in der Hotellerie arbeiten wollen und war schon eigentlich auf dem Weg, um im Hotel zu arbeiten. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, dass ich Schauspieler werden soll. Zu der Zeit habe ich auch sehr viele Träume gehabt, wo ich mit berühmten Schauspielern in meinen Träumen über Jesus rede. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, vielleicht will Gott einfach, dass ich Schauspieler werde in L.A. Und im Hintergrund habe ich schon gedacht, ja, ich möchte da missionieren und so. Aber Sachen kommen natürlich, gehen ganz anders aus. Man hat eine Vorstellung und dann kommt man in diese Riesenstadt und dann nimmt man einen ganz anderen Weg. Also würde ich sagen, am Anfang habe ich schon gedacht, dass da eine Möglichkeit besteht. Ob ich das immer jederzeit gemacht habe, das ist die andere Frage, ja. Nicht immer.
Hast du uns 2 Beispiele, wenn du dort einen Unterschied hast können machen?
Nein. Schauspielern und Produzieren, ganz zwei verschiedene Sachen. Gleiches Entertainment, aber einfach eine Person ist vor der Kamera und eine Person ist immer hinter der Kamera. Die sieht man nicht. Als Schauspieler bin ich nicht groß genug geworden, auch als Produzent nicht, im Vergleich, wenn man Amerika anschaut und die Produzenten. Aber als Schauspieler habe ich nicht wirklich mit den großen Stars viel zu tun gehabt. Ich habe ein paar Werbung gefilmt deutsche Werbung und Projekte und kleine Filme, das ist eher weniger gewesen. Als Produzent habe ich mehr die Möglichkeit gehabt, weil ich an mehreren Projekten gearbeitet habe. Und ich habe gestern die ganze Nacht so ein bisschen darüber nachgedacht, ein spezifisches Beispiel. Und ich habe eins gefunden heute Morgen. Und zwar habe ich an einem Projekt gearbeitet, eine Fernsehserie auf Netflix, Queen of the South, wenn irgendjemand es schauen möchte. Und wir haben uns in Las Vegas mit einem sehr berühmten Musiker getroffen. Sein Name ist Pitbull, das ist wahrscheinlich nicht Musik, die man hier anhört, aber in Amerika kennt man den Musiker. Und wir haben uns mit dem Manager getroffen in Las Vegas und er so hat uns so ein bisschen eingeladen und gesagt, hey, wollen wir feiern gehen? Und beide, ich und mein produzierender Partner, haben gesagt, nein, wir wollen nicht feiern gehen, wir wollen einfach ein bisschen reden. Und er so, ja, aber wir können feiern und ein paar so Drogen nehmen und in Stripclub und solche Sachen. Und Ben und ich zu der Zeit haben beide so einfach einander angeguckt und gesagt, ihn dann wieder angeguckt und gesagt, nein, also wir sind beide Christ, wir wollen nicht ins Stripclub, wir wollen keine Drogen, wir wollen all das Zeug nicht. Und lustigerweise ist es das allererste Mal, dass dem Manager, dem Typen, mit dem wir geredet haben, sowas passiert ist, weil er sich gewohnt ist, wenn man in Las Vegas ist, dann geht man Party machen, dann geht man feiern und genießt es. Und was ein komischer Anfang vom Abend war, weil beide von uns ganz klar gesagt haben, wir machen solche Sachen nicht, wurde schlussendlich ein vierstündiger Abend bis irgendwie 3 Uhr am Morgen, wo wir in einer Bar waren, ein paar Getränke hatten und einfach mit dem Typen über den Glauben reden konnten. Und der hat dann auch schlussendlich eben dann mit Pitbull über den Glauben geredet. Und es war einfach krass, weil es ist schon schwer genug als Christ in Hollywood, es ist schwer genug als Christ irgendwo. Und wenn man dann einfach die Möglichkeit ergreift, vor Gott gerade zu stehen und einfach zu sagen, yo, daran denke ich, daran glaube ich, mir ist es egal, was jemand über meinen Glauben denkt, ich sage ganz klar, ich bin mit Gott unterwegs, dann kann Gott die Situation wirklich ändern. Und so ein Gespräch mit so jemandem zu führen, er hat ganz klar gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben mit Leuten über Jesus so lange reden können. Und er hat es schlussendlich auch genossen. Also es war eine krasse Situation und vor allem hat es irgendwo in Las Vegas in irgendeinem Casino stattgefunden.
Was siehst du uns, was ist das Wichtigste, wenn man anderen von Jesus erzählen will oder auf sie will auf Jesus aufmerksam machen?
Also nehmen wir das kurze Beispiel mit eben dem Typen in Las Vegas. Ich glaube, das Wichtigste für uns als Christen ist, dass wir einfach mit Gott unterwegs sind und dass Gott in uns lebt und dass Leute sehen, dass wir anders sind. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Also wir wollen, dass Gott unser Leben führt und dass wir wirklich etwas haben, das in uns lebt, das nicht in den anderen Leuten drin ist. Und dann gibt es die Gespräche automatisch, ob wir jetzt beim eben Mikro sind oder in Hollywood am Filme produzieren sind. Gott braucht die Situation. Die Leute sehen etwas, das anders ist. Wir sind nicht irgendwie, oder ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wenn ich in Hollywood rumgelaufen wäre mit einer Bibel unterm Arm und einfach gesagt haben, hallo, ich bin so richtig Christ, cool, dann hätte ich nie einen Job gekriegt und ich hätte auch nie ein Gespräch mit irgendjemandem geführt über den Glauben, bis auf vielleicht die Frommen in der Kirche. Aber die muss ich ja nicht erreichen, oder? Ich möchte ja die Leute erreichen, die Gott nicht kennen. Und so, wenn du eben mit Gott unterwegs bist und Gott in dir lebt und du eine Beziehung mit ihm führst und täglich wirklich Zeit investierst in ihn, dann sehen Leute den Unterschied und das dann wiederum kreiert die Möglichkeit, sozusagen zu missionieren, zu ihm. Ja.
Danke, John, für die ausführlichen Informationen und für die Offenheit. Danke vielmals.
Und Cornelia hat beim Vorbereiten spontan ein Bild vor sich gehabt, wie sie im Alltag probiert, einen Unterschied zu machen. Cornelia erzählt uns kurz von einem IKEA-Beispiel.
Also ich bin vor der Weihnachten in IKEA. Ich gehe vielleicht einmal im Jahr mal in IKEA. Und dort beim Eingang ist eine Frau gehockt und der Eingangsbereich ist auch nicht gross geheizt. Also die hockt dort auch den ganzen Tag und verkauft die Surprise-Heftchen. Vielleicht habt ihr die Leute auch schon gesehen, wir sehen manchmal schon in der Stadt die Leute. Und ich will jetzt nicht Werbung machen für die Heftchen, aber ich bin es dann auch ein bisschen genauer anschauen und ich weiss, dass die Leute immer recht eine schwere Geschichte mit sich herumtragen. Sonst würden sie das nicht machen. Die Frau hockt in diesem IKEA-Eingang den ganzen Tag und probiert die Heftchen zu verkaufen. Und ich bin auch durch das Einkaufshaus gelaufen und irgendwie ist mir die Frau einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und als ich raus bin, habe ich gedacht, ich möchte irgendein Zeichen setzen. Ich bin auch dort in diesem Shop, wo man so Schocke und Gützi und all das feine Zeug kaufen kann. Bin dort ein bisschen Schocke und Gützi gekauft, bin dann raus. Und er hat natürlich eben das Heftchen abgekauft. Und er hat aber dann die Schocke und die Güte gegeben. Und sie war ganz erstaunt. Und ich habe einfach ganz gesegnete Weihnachten gewünscht und wirklich Gottes Segen. Und das hat mir nicht viel gekostet. Nicht einmal grosse Überwindung. Also ich habe nicht eine Predigt oder so. Aber ich habe einfach gedacht, wenn ich der etwas Gutes tun kann, dann sicher mit Gottes Segen. Und sie war sehr berührt, hat mir dann noch lange nachgeschaut und ich habe jetzt so etwas für die Frau zwischendurch gebetet, wenn es mir in den Sinn kam. Das hat mir eigentlich nichts gekostet und ich möchte mich einfach ermutigen, ein bisschen mit einem offenen Herz durch den Alltag zu laufen. Manchmal denkt man auch, leck, hat die eine schöne Jacke an oder eine coole Frisur. Das ist auch so etwas, was ich probiere, das einfach auszusprechen und den Leuten auch zu sagen. Und die meisten haben wirklich sehr Freude. Und vieles denken wir nur und wir machen es nicht. Und da möchte ich einfach motivieren, das umzusetzen im Alltag.
Danke, Cornelia. Wir wollen den Verkündigungsteil abschließen mit dem Stichwort Mission erfordert manchmal Ausdauer. Josua hat von einer eindrücklichen Geschichte gehört.
Mir kommt die Geschichte einfach um mit Sinn. Es geht um eine Frau, die Töken Oma. Die hat in Celle gewohnt oder dort in Nähe im Deutschen. Und die ist einfach alle jedes Leben lang ist die Schriften verteilen, christliche Schriften von Werner Heukelbach. Und er gibt da so einen Jungspund, Wilhelm Pahls, ein Lebemann, der das Leben genießt in allen Zügen, Töffen und Auto und einfach alles, was das Leben geboten hat, hat er genossen in vollen Zügen von einem Tanzanlass zum anderen. Und er, auch bei diesen Leuten gibt es etwa einen regnerischen Sonntag und er war daheim gewesen. Und hat von dem Werner Heukelbach irgendwie ein Geschrift gelesen. Und das hat ihn interessiert. Und dann hat es irgendwie am Schluss geheißen, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr die Folge, das Folgeheftchen bestellen. Das Hartierer hat das geheißen. Und dann sei er am Sonntagnachmittag auf die Schreibmaschine vom Vater. Der sei dann Bürgermeister gewesen. Und hat dort Brief anfangen zu tippen, tack, tack, tack. Und dann sagt der Vater stinkhässig reingekommen, schreit die Tür auf. Was machst du da? Ich bestell was. Was, schon wieder was bestellen? Aber er hat alles, einen Haufen bestellt, auf Knebel, also auf Kredit. Und hat dann einen riesen Schuldenberg gehabt. Und der Vater schon wieder was bestellen. Dann hat er gesagt, ja, aber es ist gratis, es ist umsonst. Und er, ja, das Hartierer, das brauchst du nicht zu bestellen, das ist bei uns hier im Haus. Und dann hat er das eben auch gelesen. Ja, und wer hat denn das gebracht? Ja, das hat die Türkenoma hier gelassen. Und er hat gesehen, er hat gewusst, die Türkenoma, das ist eine ältere Frau und die wohnt dort an diesem Haus. Und die hat mir das Leben gerettet. Ich habe einfach in diesen Schriften habe ich Sachen gelesen, die mir einfach in meinem Leben weitershelfen, wo ich den Jesus gelernt habe. Und er sagt, nein, ich habe zu dieser Mühe und mich bedanken, aber die war nicht zu Hause. Ja, wo ist die? Die liegt im Krankenhaus. Also sind wir dorthin gefahren. Und er, ich will zu Töken Oma. Ja, du kannst nicht zu ihr. Ja, wieso nicht? Und nach langem Hin und Her hat man nein, zu der Frau hineingelassen, aber sie lag im Sterben. Und er hat ihr Danke sagen, es ist irgendwie durch, also sie ist eine Schwelle zum Himmel gewesen. Und das ist für mich ging so eine Herausforderung, wenn wir etwas machen. Ja, was nützt das? Was bringt es denn? Und bei der Frau sehen wir, die hat einzig ein Leben lang hat die ihre Treue, ist sie dran gewesen und hat eben das Lesen den Leuten verteilt. Und sie hat es nicht mehr mitbekommen. Und der Wilhelm Pahls, ich weiß nicht, vielleicht einige kennen, der war als Evangelist unterwegs gewesen, manches Jahr. Auch hier in Bern hat er grosse Veranstaltungen gehabt, wo viele Leute einfach auf Gott hingewiesen wurden, wo er gemerkt, ja, das ist ein Jesus, der uns so gerne hat. Einfach das wollte ich so sagen.
Ja, wir wollen jetzt in eine kurze Zeit gehen, wo wir miteinander singen. Es sind zwei Lieder nacheinander. Ihr seht beide Liedtexte am Beamer. Das erste ist «Komm und lobe den Herrn» und das zweite ist «Ich komme vor deinen Thron». Cornelia, Corinne und Marianne singen mit uns singen und mit uns musizieren. Wir sind aber alle herzlich eingeladen, mitzusingen. Wir stehen doch gerade dazu auf.
Thank you.
Dann kommen wir zur Fürbitte. Nach der Fürbitte machen wir eine kurze Stille und dann beten wir zusammen zu unserem Vater. Wir stehen doch auch gleich auf. Vater im Himmel, wir bitten dich für alle, die traurig sind, weil sie jemanden Liebes verloren haben. Oder auch, wo sonst sie etwas plagen. Wir bitten dich einfach für neue Kraft. Auch gerade für die neue Woche, die vor uns ist. Wir bitten dich auch für den Frieden, vor allem in unserem Herz, aber auch in unseren Beziehungen, in unserem Dorf, in unserem Land und Frieden auf der ganzen Welt. Danke, Vater, dass du uns gehörst, wenn wir zu dir beten. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie auf so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.